Gut, ich möchte heute Abend, wie schon gesagt, über die achte Speiche sprechen, ergreifen und wegstoßen hier in unserem Rat. Und wir haben ja gerade vorhin in der gemeinsamen Meditation versucht, uns zuerst mal von unserer Erfahrung dem anzunähern, uns zurückzuerinnern an Situationen in unserem Alltag, in denen wir uns zu irgendwas entschieden haben, in denen wir in irgendeiner Art und Weise handelnd verhalten haben. Und Handeln, noch einmal, ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, und zu unserem Sprachgebrauch, wenn ich sage, ich tue was, ich handle, dann verbinden wir das eben mit etwas nach außen tun, sprechen, entscheiden, etwas schreiben, eine Handlung aktiv vornehmen. Und hier ist ganz wichtig, es geht nicht nur um das, sondern das, was wir fortwährend eben auch denken, was in uns abläuft, was vielleicht unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Familienmitglieder gar nicht wahrnehmen, was man uns vielleicht sogar nicht einmal ansieht nach außen. Diese inneren Prozesse sind auch ganz entscheidend. Und die, die bei mir den Kurs gemacht haben, die mögen sich noch erinnern, ganz zu Beginn haben wir uns angesehen, dass es fünf Sinneswahrnehmungen, fünf Sinnesorgane gibt, die wir im deutschen Sprachgebrauch normal aufzählen würden, nämlich sehen, schmecken, riechen, hören und fühlen. Und der entscheidende Punkt, und das nochmal betonen, es ist immer noch für mich ein ganz entscheidender Punkt für mich selber, ist, dass es eben in der buddhistischen Psychologie, und eigentlich ist es gar nicht etwas Exotisches, sondern für uns unmittelbar nachvollziehbar, es gibt eigentlich einen sechsten Sinn, nämlich das Denken und Spüren, die Gefühle, die nehmen wir auch wahr. Wir können unsere eigenen Gedanken wahrnehmen, so wie ich jemanden höre, wenn Ruth mir etwas sagt, dann höre ich das. Wenn es in mir denkt, dann nehme ich die Gedanken wahr. Und wenn in mir ein Gefühl aufsteigt von Freude, von Trauer, von Ehrgeiz, von Zorn, dann nehme ich das auch wahr. Das ist genau so wahrnehmbar wie eben eine äußere Sinneswahrnehmung oder eine taktile Empfindung des eigenen Atems zum Beispiel. Und warum war das für mich das so eine wichtige Erkenntnis? Weil ich mich für das, was ich höre, für das, was ich sehe, außer ich schaue irgendwo gezielt hin und ich höre irgendwo gezielt hin, fühle ich mich für das nicht verantwortlich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Fühlt ihr euch für das verantwortlich, dass ihr auf der Straße die Straßenbahn hört? Vermutlich eher nicht. Oder dass ihr irgendein Blätter, Windrauschen hört, irgendwas. Da fühlen wir uns nicht verantwortlich dafür. Hingegen für das, was wir denken, da fühlen wir uns verantwortlich. Das macht mein Ich aus, das, was ich spüre. Und das für mich Befreiende irgendwo ist eben, dass ganz vieles von dem, was ich einfach spüre, was es in mir so denkt, ohne dass ich das irgendwie will oder hervorgerufen habe, dass ich für das genauso wenig verantwortlich bin, wie für das, was ich höre. Und das ist irgendwie, war für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, für mich ist das wirklich irgendwie ja, eine revolutionäre Sicht. Das ist wirklich, ich bin nicht für alles, was es in mir denkt, Tag aus, Tag ein, das, was ich träume, das, was ich spüre, bin ich nicht primär verantwortlich, sondern ich bin für das verantwortlich, was ich damit tue. In was ich Kraft hineingebe, in was ich Energie hineingebe, das, was ich weiterdenke, das, was ich dann, wenn ich es gedacht habe, vielleicht eben auch weitersage oder nicht. Für das bin ich dann verantwortlich. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir jetzt so diese sechs Sinnesorgane vielleicht auch noch, das ist ja schon einer dieser Speichen hier, da ist ein Haus abgebildet und dieses Haus hat sechs Fenster. Und diese sechs Fenster, die stehen eben für die sechs Sinne. Und das ist auch eine klassische Darstellung, habe ich nicht erfunden, dieses Haus. Also das entstammt aus Lehrreden, 2500 Jahre alt, diese diese Darstellung, diese Widersprache. Also das zweite Element in diesem bedingten Entstehen sind die Sinne. Das erste Element, nochmal kurze Repetition, ist einfach, wir haben einen Körper und wir haben einen Geist. Die beiden sind ganz eng miteinander verwoben. Wenn es uns schlecht geht, wir traurig sind, dann sieht man das uns in der Regel an, zumindest die, die uns gut kennen. Oder wenn wir gestresst sind, merkt man das uns an. Also der innere Zustand wirkt sich sehr oft auch im Körperlichen aus und ein körperlicher Zustand, Schmerzen zum Beispiel oder eben die Sorgen, mein Bauch macht mir weh, ich habe Migräne, wirkt sich in der Regel auch auf unsere Gestimmtheit aus. Also die beiden sind sehr eng verbunden. Und das überhaupt bedingtes Entstehen, wie die Handlung, über die wir vorhin nachgedacht haben miteinander und jeder für sich, dass die überhaupt entstehen kann, dass wir überhaupt handeln können, dass wir überhaupt etwas entscheiden können, dafür, das ist eigentlich ganz banal, braucht es einfach mal diesen Körper und braucht es diesen Geist, der irgendwie mit dem Körper interagiert. Ohne einen Körper, ohne einen Geist gäbe es auch nichts zu entscheiden oder wäre niemand da, der das tun könnte. Und deshalb ist das ganz banal in diesem bedingten Entstehen die erste Grundlage. Die zweite Grundlage dann sind eben die Sinne. Wir können über unsere Sinnesorgane können wir mit dem sogenannten Außen kommunizieren, wahrnehmen und wir können auch nach innen den Blick richten. Das wäre eben der sechste Sinn, das nach innen spüren, nach innen denken, wahrnehmen und das ist das Symbol dieses Hauses mit den sechs Fenstern. Damit ihr überhaupt irgendwas entscheiden können, damit wir etwas tun können. Ich glaube, das als weiter. Ich gehe jetzt gerade noch kurz mal die Speichen durch, bis wir zum Ergreifen und Wegstoßen kommen. Normalerweise, damit etwas eine Wirkung in uns entfaltet, müssen wir diese Sinnes, wir sind ja dauernd irgendwelchen Sinneswahrnehmen ausgeliefert. Wir hören permanent, solange unser Ohr intakt ist, hört es einfach vor sich hin und solange unser Hirn durchblutet ist, denkt es vor sich hin und fühlt vor sich hin und das ist ein pausenloses Geflimmer Tag und Nacht und wir sehen auch permanent, ihr seht mich, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, ihr könnt zwar die Augen zumachen und ich sehe euch, also wir sehen einander einfach. Solange ich da meine Augen funktionieren, sehe ich euch mehr oder weniger gut, wenn ich die Brille abnehme, etwas weniger gut, aber wir sehen uns weniger gut. Und da entsteht Kontakt. Wenn wir bewusst irgendwo hinschauen, dann sehe ich jetzt diese Hose hat die und die Farbe, jetzt benötige ich mich dafür. Oder die Bluse oder die Jacke hat die und die Farbe. Ich sehe die rote Kanne da hinten. Ihr seht mich, ihr hört mich, ihr seid auf mich ausgerichtet. Es entsteht ein Kontakt. Und dieser Kontakt, auch wie bei einer klassischen Darstellung, ist gekennzeichnet durch zwei Personen, die sich umarmen. Da entsteht Kontakt. Auch keine Erfindung von mir. Die nächste Speicher dann. Eine Gefühlstönung, wenn es zu einer Sinneswahrnehmung kommt, die kann gewollt oder ungewollt sein. Wir riechen einfach was, wir hören diese Heizung, die da vor sich hin zischt oder summt oder pfeift. Und dann ist diese Sinneswahrnehmung, dieser Kontakt, der da entsteht, ich kann mich dem irgendwie gar nicht entziehen. Ich höre das, weil ich vielleicht nicht mit was anderes beschäftigt bin. Ich höre das. Und dann löst das in uns was aus, das haben wir vorhin schön gemerkt, nämlich eine Gefühlstönung, es ist angenehm oder unangenehm. Für euch war es jetzt alle in der Nähe eher unangenehm, oder? Wir wollten das weghaben. Also es entsteht eine erste Gefühlstönung, das ist noch kein wirkliches Gefühl wie Hass, Trauer oder irgend sowas, es ist einfach irgendwie einfach unangenehm. Oder es ist angenehm oder es ist neutral. Das sind eigentlich so diese drei Schattierungen und die entstehen völlig spontan. Das können wir uns eigentlich nicht wählen, ob wir es jetzt angenehm finden oder nicht. Sondern das kommt einfach so, zack, wenn ich der Kontakt stattfindet, wenn ich das Geräusch höre, dann unmittelbar hat es eben eine erste Tönung von einem Gefühl. Und das ist diese Gefühlstönung, die wird auch wieder klassisch dargestellt mit einem Pfeil, der einem ins Auge trifft. Und dann sage ich, das kann ich nichts tun, das trifft mich einfach, es macht was mit mir. Kann nun sein, dass mich jemand, der weil wir haben das vielleicht mit Gerüchen, die wir angenehm empfinden, Essen, was wir normalerweise so essen, empfinden wir als angenehm, wenn wir das riechen, zum Beispiel, weiß ich, einen Kuchen oder Fleisch. Ein starker Veganer würde das Fleisch als ganz hässlichen Geschmack empfinden, oder ein Asiate vielleicht, der wenig Fleisch isst. Wäre möglich, dass jemand aufgrund von seiner Prägung und von seiner kulturellen Herkunft etwas, was wir als angenehm empfinden, auch jemand anders ganz als unangenehm empfindet. Kommt ganz auch persönlich. Aber das, was da an Empfinden kommt, das ist einfach ungesteuert und kaum auch änderbar, nur ganz über eine lange Zeit. Und das trifft uns unmittelbar. Und über diese Gefühlstöne, über dieses angenehm, unangenehm, neutral, das bewirkt uns etwas. Das kommt dann hier in die weitere Phase, in diese Unterscheidung. Hier habe ich mehrere Speichen im originalen bedingten Entstehen zusammengefasst. Es heißt zwar auch Unterscheidung, aber und auch diese grafische Darstellung, die ist nicht klassisch, sonst habe ich mir überlegt, wenn so eine Gefühlstönung oder eine Sinneswahrnehmung in uns eintrifft, das ist ein Gedanke, das ist ein Geruch mit der entsprechenden Gefühlstönung, dann passiert in uns was. Nämlich, was ist bei dieser Heizung passiert, oder? Wir haben das, die jetzt in der Nähe waren, mit unserer Erinnerung verbunden. Das war ja schon am letzten Abend so. Und damals haben wir herausgefunden, es ist die Heizung und wir müssen die einfach ganz zudrehen. Also da kommt eine Entscheidung, eine Einordnung, ein Verbinden mit Erinnerungen, mit Bewertungen. Die Heizung ist so, dann hast du gesagt, es ist ja sowieso schon zu warm. Also dann kommt über das kommt eine Bewertung, eine Erinnerung. Ich finde es eigentlich so, man könnte so oder so eigentlich schon lüften. Also es wird mit anderen Überlegungen verbindet sich das. Und ihr habt vielleicht noch mal was anderes gedacht, habt vielleicht gedacht, ja, jetzt ziert euch nicht so, ist doch nicht so schlimm. Und ich finde es eher kalt und also macht doch die Heizung auf, macht sie ganz auf, dann pfeift es auch nicht mehr. Also ist vielleicht ganz unterschiedlich, wie das euch ergangen ist mit dieser Wahrnehmung. Das dringt in unser Inneres ein und dann kommt so ein Bewertungs-, Einordnungs-, Erinnerungs-, Benennungsprozess in Gang, den wir hier miteinander behandelt haben. Und hier ist auch ganz entscheidend, dass vielleicht auch nochmal, Gott vielleicht das, was wir nachher miteinander besprechen, in was für einer Stimmung trifft mich das eigentlich? Das hier mit dieser farbigen Folie da, die kann man auch auswählen. Ich habe noch eine blaue hier, haben wir während dem Vortrag gemacht. Das ist ganz entscheidend, das, was ich erlebe an Wahrnehmung, und diese Erinnerung, die sie mir wachruft, ist ganz entscheidend, in was für einer grundsätzlichen inneren Verfasstheit bin ich eigentlich. Also wenn ich am Morgen völlig entspannt bin, gut gelaunt aufstehe und der Nachbar sagt mir, Sie, eigentlich ist ja erst morgen Zeitung sammeln, nehmen Sie doch Ihre Zeitung wieder rein, das macht ein schweinischer Ausdruck hier, einfach die Zeitung rauslegen. Nicht das erste Mal, jetzt nehmen Sie die Zeitung rein. Wenn ich in einer völlig entspannten Stimmung bin, ich sage, ja, da haben Sie recht, besten Dank für den Hinweis, und nehme die Zeitung rein. Wenn ich eher in einer gereizten Stimmung bin, dann denke ich, der kommt mir gerade recht. Jetzt werden wir da mal die Dinge bereinigen miteinander, oder? Und dann werde ich den ganz anders angehen. Also das merken wir, das kennen wir alle aus unserem eigene Erleben, also zum Alltag, je nachdem, in was für einer Verfasstheit ich bin. Und das nur schon, bin ich ausgeschlafen oder nicht, bin ich hungrig oder nicht. Wie geht es mir so innerlich, welches Klima, mit welcher Brille habe ich auf? Ist das eine rosa-rote Brille oder eine blaue oder ist sie weiß? Je nachdem, welche Tönung das hat, macht das was völlig anderes in uns. Und das passiert hier in der Unterscheidung und ich habe so ein Netz hingemacht, das wäre praktisch so ein Koordinatensystem. Ich, das Erlebte, diese Wahrnehmung, diese Gefühlstönung, die ordne ich ein. Ich benenne sie, ich bewerte sie, ich setze sie mit Erinnerungen in Bezug und aus dem Ganzen heraus dann passiert etwas, nämlich eine Geistesregung. Das heißt, Ich, ich ordne das alles ein und aus dem Ganzen entsteht eine weitere Empfindung. Es ist nun nicht mehr einfach eine Geistestönung, angenehm, unangenehm oder neutral, sondern es ist eher das, was wir als Gefühl, Emotion bezeichnen würden. Also, ich bin nun freudig über das Erlebte oder ich ärgere mich eben über den Nachbarn oder ich finde, ja, eigentlich hat er recht, das ist ja schon, das finde ich noch was, kommt einfach neutral rüber oder eben ich ärgere mich oder ich freue mich über etwas. Also es formt sich ein Erleben. Es ist nicht mehr nur ein so Einordnen und so weiter und ein Benennen und ein Erinnern und ein sich verbinden mit, sondern aus dem entsteht, was wir vielleicht, deshalb habe ich das auch so gesagt, es formt sich ein Erleben. Wie erlebe ich das eigentlich? Und das ist so ein Gesamtkonzept. Wie fühle ich mich körperlich dabei? Was ist meine innere Gestimmtheit? Wie erlebe ich diese Situation? Und das formt sich wie von selber. Und weil sich das eben so formt, ist das klassisch dargestellt. Man kann es wahrscheinlich nicht erkennen. Es ist eine kleine Figur, die, also ich habe sie auch nicht besonders schön gemalt, aber es ist eine kleine Figur, die einen Topf töpfert. Praktisch, oder? Wir kennen das, so eine Töpferscheibe, da auf einen klumpen Ton, wenn man das kann und da das richtig die Finger dahin macht und die Hand, dann kann man das schön formen, einen Topf oder was auch immer. Also aus diesem klumpen Ton formt sich eben was, nämlich die Empfindung, das Erleben. Das wäre diese Geistesregel. Und jetzt sind wir schon ganz nahe beim Thema vom heutigen Abend, nämlich beim Thema vom letzten Mal, Begehren und Ablehnung. Und aus dem, was sich da so, sich an mir an Gestimmtheit breit macht, an Freude, an Trauer, an Angeregtheit, an Eifersucht, an Zorn, aus dem heraus, je nachdem, ob wir dieses Erleben als angenehm oder unangenehm erleben, je nachdem kommt praktisch automatisch und wie von selbst den inneren Zug davon, das möchte ich nicht, dass es aufhört, wenn es angenehm ist. Oder ich möchte, wenn es geht, noch mehr, noch einen Löffel mehr von der leckeren Schokoladencreme. Oder nee, doch lieber nicht von dem Essen, was die Schwiegermutter auftischt, ist doch nicht ganz da. Oder eben, ich möchte, dass der Film nicht zu Ende geht oder das gute Gespräch oder das schöne Wochenende oder die wunderbaren Ferien, wäre doch schön, noch etwas zu bleiben. Also wenn das so mit angenehmen Gefühlen verbunden ist, dann möchten wir halten, möchten nicht, dass es aufhört, möchten das Angenehme nicht loslassen. Sie haben dann den Griff so. Es soll doch immer so bleiben. Warum muss das weggehen? Das wäre das, das Innere, das was wir hier mit Begehren bezeichnet ist. Das ist eine Kraft, ich möchte von etwas mehr oder ich möchte, dass es nicht vorbeigeht. Wenn es unangenehm ist, ein unangenehmes Gespräch, die Kälte oder der Regen, wenn wir dem ausgesetzt sind. Oder zu viel Sonne kann auch irgendwann unangenehm werden am Strand, nach irgendeiner halben Stunde in der vollen Sonne. Irgendwann wird es für die meisten, mich zumindest, wird es dann unangenehm. Also dann plötzlich wird das sehr unangenehm und ich möchte wirklich, ich ziehe mich zurück, ich gehe in den Schatten oder ins Trockene. Ich nehme mich aus der Situation raus. Das heißt eigentlich, ich möchte nicht mehr. Ich möchte, dass es aufhört, dass es endet. Endlich mich vor die Glotze setzen am Abend. Der Tag ist genug, jetzt für mich entspannen oder irgendwas oder joggen gehen. Aber jetzt ist fertig, ich brauche jetzt, möchte ich, dass es aufhört. Also da gibt es auch ganz viele Situationen, wo wir sagen, jetzt da ist so eine Art Ablehnung, ich möchte so eine Tendenz, von dem möchte ich nicht mehr. Möchte mich rausnehmen. Das ist so dargestellt hier durch diese so Pfeile, das sind so wie Energiebündel in uns. Wir spüren das sehr stark, es zieht mich jetzt zu irgendwas hin. Deshalb auch meine Anregung vorhin beim Zurückdenken an diese Entscheidssituation. Was hat euch gezogen hin zu dem Entscheid oder weg von etwas? Und das meistens ja, das sind die zwei Seiten einer Münze, einer Medaille. weg von etwas ist immer auch zu etwas anderes. Wenn ich in der Sonne liege und es ist heiß, dann möchte ich weg von der Sonne und hin in den Schatten. Ich begehre Schatten, ich lehne Hitze ab, um es mal so etwas komisch auszudrücken. Also es ist immer, es gehört zusammen. Es gibt keines nur hinziehen, sondern es ist immer auch eine Bewegung weg von was. Und Bewegung weg von was ist Bewegung hin zu was. Und dieses könnten wir auch mit Motivation vielleicht etwas übersetzen. Wo zieht es mich hin? Was sind meine Beweggründe? Was sind meine Bewertungen, die da durchschlagen? Von dem, was ich gut finde, will ich mehr. Das versuche ich zu stärken und das andere zu entkräften. Und deshalb soll das so Energiebündel darstellen, die in uns schlummern. Und sie brauchen nur angetackt zu werden und dann kommt es zu einer eben Handlung oder zu einem Ergreifen und Wegstoßen. Also was Angenehmes, da möchte ich eben mehr. Ich greife praktisch dazu. Und hier, also da vielleicht noch das Symbol für Begehren und Ablehnung, das ist auch wieder klassisch. Das ist ein Glas, also eine Flasche oder ein Krug und ein Glas Wasser. Und das steht für Begehren, Durst. Aber das klassische Wort in Pali, in der Sprache Buddhas, praktisch Buddhas Latein, ist das Tanha. Und das ist Durst. Eines der Worte dafür. Und das steht eben auch fürs Gegenteil. Ich will mein Durstigsein beenden. Aber das ist so unangenehm. Durst ist sehr unangenehm. Ich möchte das weghaben, das Ablehnung des Durstes. Und deshalb greife ich zur Flasche oder zum Glas Wasser und das ist dann sehr angenehm, das kühle Getränk. Und da sehen wir auch, das ist beides zusammen. Beides, die beiden Seiten einer Münze. Und jetzt beim Thema von heute Abend, sind wir ja kurz durchgegangen, ergreifen und wegstoßen, dass das jetzt folgt, aus diesen Energiebündeln, die da in uns lagern, dieses so Energienukleus, also wie so kleine Kerne, kann sich je nach Kombination was jetzt für Ereignisse von außen zusammentreffen, werden die angetackt und daraus entsteht ein Handeln. Und dieses Handeln ist dann eben ein Ergreifen und ein Wegstoßen. Und das ist hier dargestellt, das soll ein Affe sein oder ein Mensch, der nach einer Frucht greift. Also der Mensch oder der Affe sieht die Frucht. Und aha, erinnert sich, das ist eine süße Banane oder ein Apfel, die habe ich gern, der schmeckt so und so, er sieht genau so aus wie der und der, mag ich, habe Hunger, tack, und ich ergreife danach. Und dieses Ergreifen und den Apfel sich einverleiben, die nehmen, das wäre dann das eben Ergreifen oder die Handlung oder dann eben das Wegstoßen. Und wenn wir jetzt das an unserem Beispiel, das ihr vielleicht habt, oder euch überlegt hat, überlegt, oder an den paar Beispielen, dann merken wir, eigentlich sind wir in unserem Alltag permanent am uns für oder etwas entscheiden. Für mich heute Morgen, das Erste war, ich bin im Bett gelegen und ich war wirklich müde, weil ich habe nicht so gut geschlafen. Und die Frage war für mich, soll ich jetzt aufstehen, wie ich das normalerweise tue, und meine halbe Stunde meditieren oder nicht? Oder warte ich, bis die Glocke läutet? Wie sie? Ja, da war ich schon früher aufgestanden, also bin ich noch länger liegen geblieben. Schlussendlich habe ich mich entschieden, ich bleibe liegen. Und da gibt es ganz widerstreitende Gefühle. Eigentlich weiß ich genau, wenn ich habe schlecht geschlafen, es ist eigentlich sinnvoll, auch im Hinblick auf diese Stimmung hier, wenn ich nicht ausgeruht bin, dann ist die Chance, dass ich Sachen, die ich erlebe, eher mal in einer eher aversiven Haltung erlebe, ist einfach deutlich höher. Wenn ich ausgeschlafen bin und ausgeruht, ist das besser. Gleichzeitig aber weiß ich auch, wenn ich mich am Morgen hinsetze und den Tag in Meditation beginne, tut mir das ausgesprochen gut. Der Tag läuft anders. Und das waren jetzt so die Momente, die mit sich im Widerstreit lagen. Was ist jetzt? Zieht mich hin, zieht mich im Bett, ich möchte gar nicht raus, das ist wirklich ergreifen, in sich hineinkuscheln und denken, das ist schon noch schön. Und es gibt ja wirklich gute Gründe, um drin zu bleiben. Und natürlich, das war jetzt Schöne eigentlich, das war jetzt die erste Zwiebelschale, wäre das jetzt gewesen, ja, ich bin ja sehr rational, eigentlich muss ja ausgeschlafen sein, heute Abend meditiere ich ja nochmal in dem Kurs, also komm, nicht übertreiben, du kommst ja noch dazu, aber ausschlafen kannst du im Kurs am Abend nicht, also sei gescheit und bleib liegen. Aber natürlich unter der zweiten Ebene, also der innere Schweinehund, so die gewisse Faulheit, ja, ich habe ja gute Gründe, um liegen zu bleiben. Und wenn man das so dann für sich so, und da spielen dann noch vielleicht noch ein paar weitere Elemente rein, wenn wir das so wirklich dann genau hinschauen, dann merken wir, da spielen so ganz verschiedene Elemente rein. Und das konntet ihr sicher auch bei euch selber feststellen. Vielleicht einfach wichtig ist, und darauf möchte ich jetzt im ersten Punkt eigentlich darauf hinaus, so wie wir uns entscheiden, so gestaltet sich unsere Wirklichkeit. Wenn ich jetzt nicht ausgeschlafen hätte oder nicht liegen geblieben wäre, wäre ich vielleicht, hypothetisch, weiß ich nicht, weil ich bin ja liegen geblieben, dann wäre ich tatsächlich unausgeschlafener gewesen und wäre dann in dem Gespräch heute Morgen, hätte ich mich anders verhalten. Und ich wäre jetzt weniger präsent heute Abend. Das wäre möglich. Also das, was ich tue, hat verschiedene Folgen. Wenn ich am Morgen mich hinsetze und einfach in Ruhe mein Frühstück esse und bei mir bin, dann ist das was ganz anderes, als ob ich während dem Frühstück noch die Zeitung lese. Also dann lese ich vielleicht einen Artikel, ich lese vielleicht von einer Theatervorstellung, die heute Abend wäre, und dann sagt er auf einmal, ja Gott, eigentlich ist ja heute Abend der Achtsamkeitsabend, aber das Theater, das reizt mich jetzt doch mehr. Dann wäre ich vielleicht heute Abend im Theater, wenn ihr heute Morgen die Frühstückszeitung gelesen hättet. Also je nachdem, was ich tue, ändert sich vielleicht mein Tag vollständig. Kann sein. Oder ich komme in eine ganz andere innere Gestilltheit. Ich gehe völlig anders ins Geschäft, wenn ich was lese, was mich aufgeregt hat, wo ich mich darüber ärgere, denke schon wieder die sollte man. Also das macht unmittelbar mit mir was. Das, was ich tue, dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit hinwende, das, womit ich mich befasse, dafür, wofür ich mich entscheide oder dafür, wogegen ich mich entscheide, das gestaltet in der Summe unser gesamtes Erleben. Das ist das, was wir schlussendlich erleben. Unser Erleben und unsere Wahrnehmung ist all das für das, oder wogegen wir uns entschieden haben, bewusst oder unbewusst. Und das ist für so eine wirklich eine entscheidende Erkenntnis, ich gestalte. Natürlich kommt auch viel von außen, aber ich habe auch immer eine Wahl. Ich kann mich für oder gegen irgendetwas entscheiden. Und das, womit ich mich befasse, damit, wofür ich mich entscheide, das macht mein Erleben aus, das macht meine Wirklichkeit aus. Und das ist auch in diesem ersten Zitat, das ich euch auf dem Blatt mitgegeben habe. Das erste Zitat möchte ich euch vorlesen. Ihr könnt es ja auch mitlesen. Es ist nicht immer ein etwas altertümliches Deutsch, diese alten Lehrreden, 2500 Jahre alt, das ist ein Original-Lehrrede, Ausschnitt von Buddha Shakyamuni. Eigner und Erben ihres Wirkens sind die Wesen, ihrem Wirken entsprungen, mit ihrem Wirken verknüpft. Sie haben ihr Wirken zur Zuflucht und sie werden das Gute und das Schlechte Wirken, das sie verüben, zum Erbe haben. Also nicht extrem altertümlich und gewechselt, aber was ist die Quintessenz daraus, das, was ich vorhin gerade gesagt habe, das, was wir tun, das, was wir bewirken, dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken, mit denen wir uns, vielleicht ist eure Aufmerksamkeit auf die Zeitung gefallen, aber ihr habt gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht die Zeitung lesen, ich möchte einfach noch in Ruhe mit mir das Frühstück genießen, vielleicht. Vielleicht habt ihr euch gerade anders entschieden, ist auch okay. Aber das, was ihr gemacht habt, hat in der Folge euren Tag mit beeinflusst. Und je nachdem, wie ihr, falls ihr eurem Nachbarn heute Morgen begegnet werdet, wenn ihr den angefahren hättet, hypothetisch, nämlich weil ihr schon leicht gereizt oder eben zu früh aus dem Bett gegangen seid, und ihr hättet euch mit dem gestritten, hättet das was völlig anderes mit eurem Tag gemacht, als wenn ihr euch friedlich und grüßend auseinandergegangen wärt. Also das, was ihr getan habt, diese Entscheidung, die ihr getan habt, auch die ganz kleinen, auch die ganz unbedeutenden, die machen was mit uns. Die gestalten unsere Wirklichkeit. Und nun geht es ja darum, ja, wie dann können wir Einfluss nehmen auf das, ja, dass wir uns jetzt dauernd entscheiden, okay, ja, so what, oder? Also, das ist jetzt einfach mal eine Plattitüde, wir entscheiden uns dauernd, das müssen wir auch, können ja gar nicht anders. Und jetzt geht es ja darum, und deshalb auch dieses Bedingte entstehen, dass das bewusst wird, jetzt hat das sich entscheiden, hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Und wir haben jetzt gesehen, bei diesem Rat des bedingten Entstehens, normalerweise würden die denken, ja, ich entscheide mich einfach so, das ist einfach so, ich entscheide mich jetzt für dieses Kleid am Morgen, für die Zeitung lesen, dafür, dass ich mit der Straßenbahn fahre oder mit dem Fahrrad, das passiert einfach so, ich entscheide mich. Aber, und das ist ganz entscheidend, wir müssen uns bewusst sein, auch wenn uns das vielleicht eben nicht bewusst ist, dass diese Entscheide, alles was wir tun, hat wie eine Vorgeschichte. Dass ich mich so entscheide oder dass überhaupt diese Optionen mir offen stehen, hat Bedingungen. Und wenn ich mich so oder so entscheide, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder mit der Straßenbahn, hat das wieder einen Einfluss. Daraus folgt wieder was. Und es geht darum, auf diese Entscheidketten und diese Einflüsse, auf dieses bedingte Entstehen von einem Volk aus dem anderen, aus diesem so Einfluss zu nehmen, dass schlussendlich, und das wäre das Ziel des Ganzen, in der Nomenklatur des NBSR Stressreduktion entsteht, dass ich mich weniger stresse, oder weitergefasst in der buddhistischen Psychologie, dass ich Leid abbaue. Dass ich Leid minimiere oder ganz zum Verschwinden bringe. Leid, also nicht nur das große Leid, sondern auch die innere Unzufriedenheit, dass es ist nie genug, ich hätte noch besser können, sodass permanent kritteln, sich bewerten und nie ganz mit sich selber im Lot sein, das ist eben Leid. Und das ist vielleicht das Thema, was uns alle oder mich zumindest immer wieder betrifft. Und hier geht es darum, zu erkennen, okay, was folgt aus dem einen und anderen und wie kann ich hier Einfluss nehmen. Und wie soll ich jetzt Einfluss nehmen? Wie erkenne ich, ob ich mich jetzt auf die eine oder andere Art entscheide, was das mit mir macht? Und da habe ich euch auch ein zweites Zitat auf dem Blatt abgedruckt. Das ist ein sehr bekanntes Zitat. Aus dem Dhammapada sind die ersten zwei Verse aus einer ganzen Verssammlung. Auch wieder etwas altertümlich, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Kommt aus getrübtem Geist dein Wort und dein Betragen, so folgt dir Unheil wie dem Zugtier folgt der Wagen. Natürlich ländliches Indien, 2500 Jahre her. Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Entspringen reinem Geist dein Wort und deine Taten, folgt das Glück dir nach, unfehlbar wie dein Schatten. Also das Entscheidende ist, aus was für einer inneren Haltung heraus entscheiden wir uns eigentlich. Was ist wirklich im Kern mein Beweggrund? Etwas zu sagen, etwas nicht zu sagen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und ich hatte heute ein zweites Beispiel, ich kann es euch vielleicht an dem schildern, ist zwar nicht sehr rühmlich für mich, aber es ist dafür plastisch. Meine Frau hat mich gebeten, ihr Baumnüsse zu kaufen. Sie liebt Baumnüsse und jetzt ist ja Baumnusssaison. Und die Baumnüsse sind relativ teuer, die das schon mal gekauft haben. Also das Kilo 9,50 Franken im Mango.
Walnüsse für Deutsche.
Walnüsse, ja.
Ja.
Und sie hat mich gebeten, das zu kaufen. Ich bin auch brav auf dem Weg im Mango vorbeigefahren, weil da haben die immer. Und habe die abgewogen und sie hat mir gesagt, bring mir 1,5 Kilo. Und zuerst hatte ich zu viel und habe ich gedacht, ja, also sie hat ja gesagt, 1,5 Kilo, also ich nehme mal wieder raus. Jetzt könnte ich sagen, ja, der Auftrag war 1,5 Kilo, aber natürlich die Motivation wirklich drunter, das ist ja eigentlich schon so oder so zu teuer. Also ist okay, wenn ich schon 1,5 Kilo sage, dann bringe ich auch 1,5 Kilo. Also habe ich nicht irgendwie 2 Kilos gebracht. Das war nicht, im Vordergrund steht nicht der Auftrag, aber im Hintergrund steht eigentlich mein leichter Geiz, den man mal wieder fahren ist, aber ich finde es sowieso eigentlich zu teuer. Also habe ich die Nüsse wieder rausgelesen. Beim Rauslesen merke ich, ja, da hat es noch ganz viele Trockene. Ich möchte, dass sie eben nass sind. Dann kann man gut die Haut abziehen. Das macht sie sehr gerne. Okay. Gut. Also, dann habe ich gemerkt, dass mit diesen Nüssen hat es auch einige Trockene und solche auch, die schon Löcher haben. Das ist schon mal eine Frechheit eigentlich, da verkaufen sie das Kilo für 9,50 Franken und dann haben sie noch trockene Nüsse drin und erst noch solche mit Löchern. Also habe ich die trockenen wieder rausgelesen und nur geschaut, dass sie wirklich nur nasse bringen. Also das sind jetzt alles Handeln, das Entscheiden und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ja, war da nicht, dass ich jetzt aus purer Großzügigkeit finde, also meine Frau, die mag ja die nassen Nüsse, also schaue ich, dass wirklich nur nasse drin sind. Das war nicht der erste Moment. Könnte man jetzt so sagen, würde ich jetzt hier gut dastehen? Oder da sind sie? Nee, es war eigentlich, dachte ich, wenn ich schon also das Kilo für 59 kaufe, dann möchte ich schon auch dann die nassen drin haben. Also habe ich die trockenen wieder rausgelesen. So, also an dem kleinen Beispiel merken wir, okay, was ist wirklich schlussendlich im Tiefen meine Motivation? Was lässt mich handeln? Was lässt mich die Nüsse wählen? Und da merkt man dann schon, ja, wenn man dann so genau anfängt hinzuschauen, wird es wirklich interessant. Mhm. Weil das, was ich immer wieder tue, wenn ich so aus diesem jetzt inneren eher so sparsamen, um es positiv zu sagen, geizig, um es negativ auszudrücken, wenn ich mich aus der Handlung handle und ich merke es gar nicht, stärke ich diese Bahn. Je häufiger ich das tue, desto stärker wird es zu einer inneren Haltung. Und das ist das unterste Zitat hier auf dem Blatt. Das ist ein ganz wichtiges. Ihr Bhikkhus, Bhikkhus sind in Pali Mönche. Aber es geht auch um Nonnen und es geht nicht nur um Mönche und Nonnen, es geht auch um uns. Ihr Bhikkhus, worüber auch immer ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Geistesneigung werden. Je häufiger ich unbewusst einer inneren Spur nachgebe, eben meinem inneren Geiz oder meiner Sparsamkeit, einer inneren Aversion, aber auch einer inneren positiven Haltung, einer inneren Großzügigkeit, desto stärker wird das eine innere Haltung. Diese innere Haltung ist trainierbar. Ich kann die positiven Aspekte in mir stärken. Genau gleich wie wenn die Leute immer wieder quer über eine Wiese gehen, dann gibt es da einfach, weil das die Abkürzung ist, dann gibt es da einen Trampelpfad. Und mit der Zeit macht die Stadtgärtnerei nichts Gescheiteres, als einfach einen Weg hinzumachen. Statt immer wieder anzusehen, wäre es einfach gescheitert, machen wir dann einen Weg hin, machen sie manchmal. Bei uns ist es nicht unbedingt immer gescheit, dann den Weg auch stehen zu lassen, wenn eben der Weg dazu führt, oder diese innere Haltung, dass ich mich eigentlich immer stärker in so eine leichte geizige Haltung reinmanövriere und ich das nicht merke. Je häufiger ich dem nachgehe, desto häufiger wird das zu einer inneren Haltung. Und ich hätte einfach sagen können, ich wähle die Nüsse möglichst so, dass sie meine Frau glücklich machen, weil sie mag ja die nassen Nüsse. Das ist ein völlig anderes Auswahlkriterium, als wenn ich das aus Sparsamkeit die trockenen Laub rauslese. Das ist völlig anderes. Ich mache genau das Gleiche. Von außen würdet ihr das nicht merken. Mit dem, was ihr für eine Geisteshaltung habt, denkt ihr, ah, das ist noch ein Knubri-Typ, jetzt liest er noch da wieder die Nüsse raus, ich will ja schon ran. Und denkt, da macht das jetzt gut, der schaut genau hin. Je nachdem beurteilt ihr das auch gar völlig anders. Oder ihr seht es gar nicht, weil ihr was anderes schaut. Also, und da wirklich mit sich in Kontakt sein und zu sagen, was in mir stärke ich, welche innere Haltung, weil diese innere Haltung dann, die macht auch ist für die späteren Handhaltungen, die späteren Handlungen wieder dann die Basis. Also es ist ganz entscheidend, aus welcher inneren Haltung heraus handeln wir eigentlich. Und ich möchte das noch an einem Bild veranschaulichen. Ihr habt vielleicht gemerkt, als ihr euch überlegt habt, diese paar Entscheide, die ihr gefällt habt, habt ihr vielleicht gemerkt, dort spielen meist nicht nur eine einzige Motivation ein. Wenn man genau hinspürt, genau hinschaut, merkt man, da kommt ganz Unterschiedliches rein. Wie beim Beispiel von mir von heute Morgen aufstehen, da hat es so das rationale Element, ja, ich muss ausgeschlafen sein, ich möchte aber eigentlich meditieren, das entspricht da dagegen. Dann kommt noch die Löwen am Abend, bin ich ja aber, dann kommt noch die innere Schweinehund, eigentlich ist er so einfach gemütlich und was soll die Meditiererei am Morgen, ich bleibe auch etwas liegen, kann eben am Wochenende wieder machen. Also da kommen ganz verschiedene Elemente rein. Oder vielleicht war es nicht so, aber ich könnte auch denken, ja, aber heute Abend muss ich ja ein gutes Beispiel bringen. Also dann sage ich lieber, ich bin aufgestanden, aha, der Ebner steht da. Also dann stehe ich gut da. Oder ich hätte eben auch sagen können, was ganz anderes über diese Nüsse. Also häufig spielt noch was rein, ja, wie verkaufe ich eigentlich die Geschichte? Wie erzähle ich es meinem Kind? Wie stelle ich mich da? Warum sage ich meinem Chef das und das oder meinem Partner? Sage ich es, um gut dazustehen? Sage ich es zum Beispiel meinem Sohn, wenn er am Morgen nicht aufsteht? Er hat am Abend vorher gesagt, und beide Studenten, die beiden Eltern, die jetzt zu Hause sind, beide Anfang Semester, klappt nicht immer so ganz im Aufstehen, zumindest beim einen nicht. Und da hat er, ja, ich stehe um 6 Uhr auf, um 8 denke ich, ja, 6 ist 2 Stunden vorbei. Und jetzt ist die Frage, wie sage ich es, oder? Sage ich, ja, wir haben abgemacht um 6, du nervst mich, du nimmst mich nicht ernst. Oder gehe ich fürsorglich und sage, du, weißt du, also es wäre jetzt gut, wenn du aufstehen, weil die Vorlesung, du weißt ja, Geschichte, oder? Wäre gut, du würdest das mitbekommen. Also ich kann das aus einer völlig unterschiedlichen Haltung machen. Ich sage genau das Gleiche, vielleicht nicht im gleichen Tonfall, aber ich sage das Gleiche, du, es ist Zeit aufzustehen. Und es ist ganz entscheidend. Je nachdem, wenn das jetzt noch jemand anders mitbekommt, sage ich es noch im Hinblick auf den, der es ja auch noch hört. Also da merke ich tue vielleicht was, was die anderen finden, war als der großzügig, aber es ist gar nicht auf Großzügigkeit, sondern es ist einfach, ich möchte Punkte sammeln. Also was ist wirklich der Motor? Und das Entscheidende ist für das, was es mit mir macht, was zu meiner inneren Geisteshaltung wird und wie es vor allem dann auch in dem Rat, wo werden wir am nächsten Abend miteinander anschauen, wie das dann weiter wird, ist die innere Haltung die entscheidende, nicht das, was man außen sieht. Es ist entscheidend, was ist im Kern meine Motivation. Und vielleicht, wie könnte man jetzt merken, welche innere Haltung da Oberhand hat? Habe ich mir mal so eine Zeichnung, einige haben es vielleicht schon mal gesehen, ich habe es mal vor 3-4 Jahren schon mal gebraucht. Deshalb habe ich euch gefragt, auch wenn ihr so daran zurückdenkt, an den Entscheid, wie fühlt sich das in euch an? Und ich habe gesagt, schaut, wie fühlt sich das im Bauch und Brust an? Weil bei mir ist es so, wenn egoistische Elemente mitspielen, wenn ich es eigentlich nicht aus Selbstlosigkeit mache oder aus Großzügigkeit, sondern eher aus Aversion oder aus nicht abgrenzen oder sich besser fühlen oder eben sowas, dann fühlt sich das bei mir eng an. Also es ist, als würde das der innere Geistesraum, oder, und das ist eben für mich auch körperlich wahrnehmbar, es wird zumindest sicher nicht weit. Es ist eher eine Verhärtung, es ist eine Kontraktion. Hingegen, wenn es das Umgekehrte ist, wenn ich jetzt, und so fühlt sich das auch mit den Nüssen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich merke, das ist eigentlich eng. Wenn ich das jetzt aus der Haltung mache, ich mache meine Frau möglichst, suche die schönsten Nüsse raus für sie, und das, wie viel die kosten, ist mir eigentlich völlig egal, wird das eine völlig andere innere Haltung. Ich mache das völlig anderes mit mir. Also können wir sagen, wir haben hier so einen, wenn man das halt, einen inneren Raum, oder unser Sein oder unseren Herz-Geist-Raum oder immer, wie man sagt, könnte alles etwas komisch zeigen würden, Dann kann man sagen, es gibt Kräfte, die dehnen den Raum auseinander. Die machen ihn weit. Wir könnten sagen, bildlich gesprochen, die ziehen an den Enden und dehnen das ihn auf. Und das ist immer dann, wenn ihr aus einer nicht-ich-zentrierten Haltung heraus handelt oder einer selbstlosen Handlung. Ihr habt es vielleicht schon erlebt, wenn ihr euch völlig mit dem einfach mitfreut, eurem Kind oder einem Enkelkind oder was auch immer, das jetzt gerade laufen lernt oder das erstmal schafft, alleine auf die Toilette zu gehen und sich rechtzeitig zu melden, dann ist einfach Mitfreude da. Da sind wir nicht eifersüchtig, mein Gott, ich möchte auch mal rechtzeitig auf die Toilette. Das ist bei Kleinkindern nicht die Gefahr. Aber wir sind hier hinaus. Wir kommen dann vielleicht mal wieder in die Situation, aber funktioniert das noch bestens. Also da ist kein Element des Neides mit dabei. Also das ist einfach, wir freuen uns mit dem Kind mit, wow, du hast es endlich geschafft, super, oder? Und das macht innerlich weit. Wenn wir hingegen uns mit dem Kollegen mitfreuen, der hat leider hat den Bonus bekommen und wir nicht, oder der Chef hat ihn gelobt, sagen, ja super, hast du das gemacht, toll, dass ich das geschafft habe, und wir denken, mein Gott, was scheiße, und hab ich schon so, oder? Dann ist da zwar auch Freude gegen außen, vielleicht nicht, können wir das sehr gut spielen, aber innerlich, da, schon, warum? Eifersucht da, Neid, das macht dann eben eng. Also, die selbstlose innere Haltung, die macht diesen Herz-Geist-Raum weit und weitet ihn immer weiter eigentlich auf. Vielleicht mag es sein, dass es doch noch so Kräfte gibt, die sind einfach dann weniger stark, die so hier übers Kreuz wirken. Ich möchte das so mal zeigen. Und die Kräfte, die hier übers Kreuz wirken, die ziehen auch zusammen. Es ist eigentlich selten so, dass wir in Entscheidungssituationen, vor allem wenn sie auch schwieriger sind, gibt es meistens Kräfte, die eher weitend sind, die selbstlos sind, aber es gibt immer noch vielleicht einen Touch dabei, ich stehe halt doch dann noch gut da. Aber das Entscheidende ist das andere. Also das Entscheidende ist, ich halte heute einen Vortrag, ich denke, das tut euch gut, mir auch, aber es ist nicht schon noch schön, dass ihr mir alle auch zuhört. Noch so ein kleiner, ja auch noch schön. Primär macht es mir wirklich Freude an der Sache, aber das andere spielt eben auch mit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist selbst dann, wenn wir uns recht selbstlos verhalten, spielt immer noch sowas, spielen noch andere Kräfte mit. Und das Entscheidende ist herauszufinden, welche wirken wirklich, was ist die Summe. Wenn die Summe der leitenden Kräfte stärker ist, dann ist es eben eine ausdehnende Bewegung, dann fühlt sich das weit an. Und wenn das Umgekehrte der Fall ist, also dann dehnt sich eigentlich dieser Raum aus und es fühlt sich weit an, ist dann diese Bewegung. Und das Umgekehrte wäre, dass diese starken Kräfte jetzt eben hier übers Kreuz wirken. Immer so. Die ziehen die Ränder praktisch in sich zusammen. Klar, aber jetzt hier keine erhebliche Bedeutung, es ist einfach mehr die Dicke. Und dann gibt es aber noch andere, es gibt schon noch auch selbstlose Elemente, die da wirken, aber die sind einfach kleiner. Was führt in der Summe dazu, dass dieser innere Raum eng wird? Weil die übers Kreuz wirken, zieht sich dieser Raum zusammen und ist als innere Kontraktion spürbar. Und wenn es jetzt eben um komplexere Entscheide geht, wenn wir schauen, auch einfache Entscheide, wie diese Baumnüsse kaufen jetzt, oder diese Walnüsse, oder am Morgen im Bett bleiben, oder das und das meinem Sohn sagen, dann merken wir, da spielen meistens ganz verschiedene Motivationen rein. Und in der Achtsamkeitspraxis geht es jetzt eigentlich darum, sich selber bewusst zu werden, was ich eigentlich tue. Und versuchen, diese Kräfte in sich wahrzunehmen und diese heilsamen Kräfte, das sind immer die, die eben weitend wirken, die nicht eine Abgrenzung bringen von anderen, sondern die sich zu einer inneren Herzensbewegung Öffnung führen. Und das ist auch wirklich ganz klar so spürbar, das sind die, die gestärkt werden sollten. Die sind schlussendlich die Heilsamen. Die führen in der Folge dazu, dass wir uns glücklicher, freier, offener, verbundener fühlen, als wenn es zu einer Kontraktion kommt. Und wenn wir so genau hinspüren in so einer Art Meditation, wie wir es heute gemacht haben, und hier eben auch die Achtsamkeit und Sammlung nutzt und das Training der Körperwahrnehmung, die wir ja auch im MBSR-Kurs eine rechte Stelle hatte, ganz zu Beginn, ihr mögt euch erinnern, den Bodyscan, den wir zusammen machen zum Beispiel, oder die achtsame Körperübung, das achtsame Essen, einfach als drei Beispiele. Da ging es darum, auch die Körperwahrnehmung zu üben, weil im Körper können wir die Gesamtwirkung von auch komplexen Entscheidungssituationen sehr oft spüren. Es kann auch trügerisch manchmal sein, aber grundsätzlich ist es ein gutes Hilfsmittel. Und wir können dann auch versuchen, so in so einer Meditation die Achtsamkeit und Sammlung zu nutzen, um uns wieder so eine Alltagssituation, wie wir sie jetzt heute hatten, haben wir vorhin gemacht, wie praktisch, nachdem die Alltagssituation weg ist, weil der Entscheid wurde ja vielleicht sehr schnell gefällt, wir haben blitzschnell auf ein Mail reagiert oder dem, der an der Tür stand, was gesagt oder dem Nachbarn oder haben blitzschnell irgendeine Art und Weise reagiert. Schon vorbei, bevor wir überhaupt merken, um was es da ging. Mir wurde das mit den Baumnüssen jetzt erst heute Abend bewusst, oder? Als ich darüber nicht nachgedacht habe. War mir nicht klar in dem Moment. Dass wir dann merken, okay, jetzt was wirkt da eigentlich? Und für das können wir diese Übung auch machen, um die Sammlung und Achtsamkeitspraxis, die wir erlernt haben oder trainiert haben, eben anzuwenden auf solch bedingtes Entstehen und auf solche Entscheide und zu merken, welche Kräfte wirken da und dann ganz bewusst auch diese Kräfte, die heilsamen Kräfte zu stärken, um in der Summe und über die Zeit dazu zu kommen, dass dieses bedingte Entstehen, dieses sich in eine heilsame Richtung dreht und nicht in eine unheilsame, die immer wieder zu neuem Leid und neuer Aversion führt. Und deshalb ist eben ganz entscheidend, dass wir uns bewusst werden, in jeder Handlung, welche innere Haltung trainiere ich eben. Weil darüber, über was wir häufig nachdenken, nachsinnen, den Impulsen, denen wir häufig nachgeben, das wird immer mehr unsere Geistesneigung. Das ist ein automatisches Training, das schleift sich einfach immer mehr ein. Das, was wir immer wieder wiederholen, das wird immer mehr, immer automatischer. Und daher müssen wir merken, das, was ich so automatisch mache in meinem Handeln, beim Nüsse auswählen, was für eine Haltung spielt damit? Und dann kann ich mir vielleicht meinen nächsten Nusskauf daran erinnern, schau mal, wie wird es jetzt? Oder? Welche Impulse spielen jetzt? Und sich bewusst in dieser Haltungen, die wir zum Beispiel mit der Metameditation am Achtsamkeitstag miteinander geübt haben, denn Meditation für die vier Ländlichen kann man bewusst solche Geisteshaltungen, heilsame Geisteshaltungen, auch stärken und darum geht es. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir uns über unsere Impulse und das, was spielt im Ergreifen und Abstoßen, sprich im Handeln, dass das, was zu dem geführt hat, diese Momente, die da reinspielen, dass wir uns dem immer klarer werden und darauf Einfluss nehmen zu können. Das wäre das, was ich heute Abend zu dem Punkt sagen wollte. Das nächste Mal geht es dann weiter mit den fehlenden Speichen und vor allem, wir haben jetzt das Rad ja eigentlich durchgemacht, ja, wie geht es dann irgendwie weiter? Warum dreht sich das Rad? Und warum sich das Rad dreht und drehen kann, ist ganz entscheidend die Mitte, das Kugellager praktisch, die Narbe. Und deshalb soll es beim nächsten Mal um die Radnarbe gehen und auch um die fehlenden Speichen. Das wäre dann das Thema des nächsten Achtsamkeitsabends. Und das kann ich schon sagen, wann der ist, nämlich der ist am 5.11., ein Dienstag wiederum, ist der 8. Achtsamkeitsabend. Es gibt dann im Dezember noch einen, den 9. Und vielleicht für die, die da Interesse haben, am Samstag, 30.11. ist der Achtsamkeitstag des bald beginnenden neuen MBSR-Kurses bei mir. Und wie immer können sich da ein paar zusätzlich anmelden und teilnehmen an dem Tag, die das möchten. Für das braucht es aber eine Anmeldung, weil da muss ich wissen, wie viele Leute da sind. Wenn jetzt so viele kämen wie heute, dann und die 16 noch vom Kurs, dann wäre es hier deutlich zu eng. Also das muss ich dann wissen. Da können auch eine beschränkte Anzahl kommen. Bei den Achtsamkeitsarten kann man ja immer kommen, angemeldet oder unangemeldet. Das ist egal. Das noch als Vorschau auf die nächsten Termine. Okay. Jetzt haben wir schon 9. Ich möchte die Zeit nicht massiv überstrapazieren. Vielleicht, also die, wenn irgendjemand wegspringen muss oder will wegen dem Zug, dann sei ihm das gegönnt. Und den anderen vielleicht noch, dass wir einfach 5, 10 Minuten, maximal 10, dann müsste ich abklemmen, noch 10 Minuten öffnen für Rückfragen, für Unklarheiten, für Kommentare nach dem Gesagten.
Diese Theorie über die Baumnüsse gilt die auch für Haselnüsse.
Ist das erste Mal die Frage?
Ja.
Ja, ich denke, die gilt, also diese Zeiten gilt für mich für alles. Ich kann mich an jeden Entscheid anwenden. Sei es, ob ich jetzt jemanden einstelle, ob, wohin ich in die Ferien gehe, ob ich die Ferien storniere, ob ich mit meinem Sohn das und das abmache, ob ich das und das kaufe, ob ich mich so und so verhalte, ob ich das und das sage, ob ich das und das denke, weiterdenke oder nicht. Was bringt mich dazu, diesen Gedanken weiterzudenken oder diese Emotionen in mir zu nähren? Gilt für mich wirklich für alles. Ja. Also wir können sagen, das Thema Ablehnen und Begehren oder in der Motivation mit all ihren Schattierungen. Und dahinter sind dann ganz verschiedene heilsame und unheilsame Geistesfaktoren. Das wäre übrigens ein interessantes Thema für nächstes Jahr. Die heilsamen und unheilsamen Geistesfaktoren, die spielen überall rein. Und die wirken sich schlussendlich vereinfacht und bildlich gesprochen immer kontrollierend oder leitend aus. Da bin ich, habe bis jetzt nichts anderes in mir beobachtet. Deshalb auch für Baumnüsse, auch für Erdnüsse und auch Mandarinen. Ja.
Ist der Lebenssinn denn immer Weite und Entspannung? Also
ja.
Für mich ist das ja auch Entspannung. Oder?
Ja, also ich denke schon, weil also Enge oder Kontraktion verbinde ich in meiner Empfindung, das ist schlussendlich ein Ausdruck oder ein verkörperliches Empfinden für leidhaft. Also ich habe jetzt noch nie gefunden in mir, wenn es sich eng anfühlt, hart, verknöchert, abweisend, kalt, also all das, was damit verbunden ist, würde ich nicht als, das ist nicht verbunden mit Zuständen, die ich als glücklich ganz vereinfacht bezeichnen würde. Ne?
Also ich denke schon, es führt zu Gegensätze braucht. Oder? Es geht ja eigentlich mehr um das. Sind die sowieso da immer? Diese Gefühle?
Ich glaube, da müssen
wir also, schauen muss, dass ich eben nicht in diese Enge komme.
Also ich denke, es wäre denkbar, dass sie nicht mehr da sind, aber da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass uns das so schnell passiert. Also ich zumindest mir nicht. Ich denke wirklich, wenn jetzt keine unheilsamen Geisteszustände mehr da wären, das heißt, jemand, der weit verwirklicht ist auf seinem Weg, da ist wirklich Weite. Und Weite heißt auch, Weite ist eng damit verbunden, da ist auch Weite heißt, da ist eigentlich kein begrenztes Ich mehr. Also damit weiter oder enger heißt für mich auch ganz stark, wie hoch ist ein Ich-Anteil da, der sich abgrenzt von was anderem. Je weiter der innere Raum ist, desto grenzenloser wird er eben auch. Das ist das Entscheidende daran. Oder? Und die Grenze ganz weit ist. Und das ist ja die, der Hintergrund von diesen, den vier unendlichen eben und den Brahmadiharas oder den vier göttlichen Verweilzuständen, wo eben liebevolle Güte damit dazu zählt. Wenn wir jemandem vollständig liebevoll zugewandt sind, dann verliert sich, ist das irgendwie selbstlos. Also wenn das selbstlos wird, dann fällt die Grenze des Ichs, das sich abgrenzt von einem anderen, weg. Und je größer dieser Raum ist, desto weiter außen ist die Grenze und irgendwann ist sie gar nicht mehr da. Und deshalb will ich schon sagen, je größer dieser innere Raum ist, desto befreiter und desto glücklicher.
Brauchen wir denn nicht diese Grenze, um uns überhaupt entwickeln zu können? Wir können uns ja nur an der Grenze entwickeln.
Ja, also es geht eben, das vielleicht dann immer wieder das, dass auch, also wir müssen es auch immer wieder abgrenzen, es geht nicht darum, alle in auf unsere Seele rumtrampeln zu lassen. Wir müssen eben auch merken, was tut mir gut. Ich bin heute Morgen im Bett liegen geblieben. Vielleicht war die Motivation nicht vollständig rein. Aber sie hatte was für sich. Also wir müssen auch für uns selber Sorge tragen. Wir dürfen uns auch vom Nachbarn nicht alles bieten lassen. Vielleicht ist seine Bemerkung bezüglich den vor die Tür gelegten Zeitungen, ist die angebracht, vielleicht aber wirklich auch nicht. Dann müssen wir mal einfach freundlich, aber auch bestimmt sagen, wie wir die Dinge sehen. Und bei den vier Unendlichen immer, vielleicht können das heute nicht vertiefen, da ist ja auch was noch mit dabei, ist eben auch eine Gleichmut und Gelassenheit mit dabei. Und die mit Gelassenheit und springt auch stark mit, wo sind meine Grenzen und wo muss ich was sein lassen. Und wo muss ich aber auch was nicht sein lassen. Also es geht nicht darum, dass so ich mit meiner ganzen Welt verbrüdert und ich lasse mir alles gefallen und mit mir kann man einfach alles machen, das ist überhaupt nicht so. Aber es geht einfach darum zu sehen, aus welcher Motivation, es kann auch aus dem sinnvollen Selbstschutz sein, ich muss eine Grenze setzen. Und deshalb auch die Metameditation fängt immer mit der Übung zu sich selber an, die das möglicherweise noch daran erinnern. Und ich finde, das schwingt auch sehr stark mit in diesem obersten Liebesgebot. Oder liebet euren Nächsten wie euch selbst im Christlichen. Das heißt nicht, liebet euch selber nicht. Also wir müssen auch ganz stark schauen, was brauche ich. Ich habe meine Bedürfnisse, die sind auch angebracht. Das ist einfach die Frage, was brauche ich wirklich und wo verhalte ich mich abgrenzend und in einer Art egoistisch und mir zudienend, die wieder nicht nötig ist. Da diese Grenze mit sich auszulotern, das geht es. Aber nicht sich einfach alles bieten lassen. Das wäre ein Missverständnis von dieser Weite. In dieser Weite muss ich auch mich ganz selber klar wahrnehmen. Das gehört mit dazu.
Also ich habe dazu eben auch schon noch eine Frage, also zu diesem Abstringieren und Zusammenziehen und zu der Ausweitung. Mhm. Also ich komme von der westlichen Psychologie her, oder? Also wir brauchen irgendwo eine Definition von Identität. Mhm. Ja? Also da gehört auch das Körpergefühl dazu natürlich. Aber also mir passiert es zum Beispiel, wenn ich jetzt eine offene Meditation mache, einfach dann passiert mir das manchmal. Also das ist sehr weit. Und dann kriege ich es ein bisschen mit der Angst, weil der Raum wird sehr, sehr weit. Ja. Und das habe ich eine tolle Frage von dir gefunden. Ne? Also braucht es nicht auch dieses Enge, ja, um ein Gefühl für sich selbst zu haben und das nicht zu verlieren, um die Orientierung auch nicht zu verlieren. Also das ist so meine Frage. Also wo hört das dann auf?
Also ich denke, dieses praktisch, jetzt wo was passiert mit mir, es wird immer weiter, das kann wirklich passieren, wenn man in der Meditation so beginnt sich das, was wir als Ich bezeichnen würden, als Identität, wenn wir da so an die Grenze hinkommen, dann kann Angst kommen, ja, was bin ich eigentlich, wenn da nur noch Weite ist? Was ist dann eigentlich noch, ja, wer bin ich überhaupt? Das ist eine ganz entscheidende Frage, Und dieser da beim Unwissen dann geht, da, wer bin ich und was ist das Ich? Im Zentrum, da wo der Blinde ist. Wir können das heute Abend nicht wirklich vertiefen. Ich denke, es gibt einfach zwei Elemente, vielleicht, und Sie sagen. Es gibt, das eine Element ist tatsächlich in einer konventionellen Art und Weise sind wir natürlich ein Ich und das braucht eine Identität und Grenzen, hat einen Namen, du heißt Susan und du hast deinen Job und du hast deine Tochter und, oder? Und du bist so angezogen und du magst das oder magst das nicht und so weiter. Und das alles zusammen macht diese Identität aus, mit der wir uns verbinden. Wenn wir aber dann tiefer eben schauen, auf einer absoluten Ebene, also nur eine zweite Sicht, auch in den Lehrreden, dann merken wir, dass dieses Ich schlussendlich, was wir eben auch im Westlichen ganz stark und auch in der westlichen Psychotherapie auch versuchen, das zu heilen und zu kitten, dass das in einer weiteren Sichtweise nicht vorhanden ist. Und das ist die Angst, die dann kommt. Und deshalb gibt es auch unterschiedliche Lehrreden. Es gibt die Lehrreden, die so praktisch auf der konventionellen oder relativen Ebene. Und dann gibt es Lehrreden, da spricht Buddha in der dritten Person von sich. Er redet von Tathagata. Er hat einen speziellen Begriff dann. Dann redet er in der dritten Person und dann redet er über dieses Absolute, was dahinter ist. Es gibt wie eine normale, alltägliche Sicht. Ich heiße Stefan, ich sitze hier, ich spreche mit euch und das ist völlig klar. Und wir können Termin abmachen miteinander und so weiter. Oder? Und ich kann das, was ich heute gesagt habe, mir auch wieder anhören und so weiter und ihr euch auch. Also das ist so. Und in diesem normalen, konventionellen In können wir schauen, dass wir möglichst gut funktionieren, so dass es uns gut geht. Und wir möglichst wenig Unheil anrichten für uns und andere. Und auf einer nächsten tieferen Ebene geht es dann darum, wer ist wirklich das Ich, das da handelt, wenn man tiefer schaut in der Meditation. Und dann gibt es eine andere Sichtweise von diesem Ich. Und das dann wie noch mal eine andere. Und in diesem Übergang merkt man plötzlich, da fängt sich ja was aufzulösen, was mich so ausmacht. Was passiert denn eigentlich mit mir? Mach einfach mal weiter und schau, was passiert. Ja. Aber das ist die Frage, was ist ich und wo sind die Grenzen? Das ist eine wichtige Frage, vielleicht können wir das am nächsten Abend noch etwas auch vertiefen. Jetzt sind diese 10 Minuten um, es sind sogar schon 12 Minuten um. Ich würde deshalb jetzt hier aufhören für heute. Wir haben ja noch zwei Abende dieses Jahr. Wir können diese Fragen dann, das kommt der letzte Abend, wäre dann im Dezember, wäre dann wirklich, um nochmal rückzufragen über das Ganze. Und das nächste Mal werden wir uns eben mit diesen Themen Ich und Abgrenzung unter anderem auch auseinandersetzen. So lassen wir es mal für heute so stehen. Und die jetzt eben wollen, die können sich jetzt gerne noch stärken, damit ergreifen, shoppen, putzen und schön schieben und einen Tee. Und die anderen können sich aber auch dafür entscheiden, nach Hause zu kommen. Die gehen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja.